Dankeschön, Martin. Die Gegenwart Gottes, die wollen wir so wichtig nehmen, wichtiger wie alles andere. Wisst ihr, Lieben, ich bin so begeistert über unsere Gemeinschaft hier. Was ist möglich, wenn wir mal zusammenpacken? Was für Gaben sind hier? Was für verschiedene Impulse kommen da zusammen? Und was für ein unglaublicher Reichtum ist es, wenn wir zusammenpacken? So viele Leute aus so vielen Gemeinden. Ich merke immer wieder, in der Gemeinschaft schaffen wir das ganz gut, zusammenzugehen. Und wir werden das noch weiter üben, die Tage. Aber manchmal, wenn wir zu Hause sind, fühlt es sich so elend an. Ist es nicht so? Wir fühlen uns manchmal so elend. Und wir stehen vor den immer selben Problemen und wir stehen vor den immer selben Lügen des Teufels und vor den immer selben Dingen, bei denen wir manchmal nicht vorankommen. Und dafür bewegt mich ein Wort heute Abend. Und ich würde gerne den Jerome noch bitten, dass er kurz ein Zeugnis erzählt, bevor ich reingehe. Das geht ganz in dieselbe Richtung. Komm, Jerome, ich weiß, du redest schrecklich gerne.
Das war jetzt sarkastisch gemeint. Ja, also mein Name habt ihr schon gehört, ich bin der Jerome. Ich komme aus Zwickau, aus der Elim-Gemeinde. Kurzes Zeugnis. Also ein Heilungszeugnis. Ich bin letztes Jahr im Oktober durch meine Arbeit an einem Bandscheibenvorfall erkrankt. Und ja, war dann krankgeschrieben eine ganz lange Zeit und konnte mich einigermaßen so mit den Schmerzen und den Symptomen so durch meinen Alltag schleppen. Und so lange Sitzen ging nicht sehr gut, da bin ich dann meistens im Gottesdienst rausgegangen oder aufgestanden. Schlafen ging seit Oktober letzten Jahres nicht mehr, bis jetzt im Juni. Ja, also da waren dann die Nächte meistens so um 3, 3:30 zu Ende. Da hat Gott echt Gnade geschenkt, dass ich nicht irgendwann in seelisches, nervliches Wrack war. Er konnte mich immer noch gebrauchen. Und in der ganzen Zeit habe ich dann noch eine Reha gehabt und in der Reha wurde es dann noch ein Stück schlimmer. Also da sind dann noch Ausfallerscheinungen hinzugekommen. Also sprich, wenn ich dann lang gesessen habe, sind meine Beine taub geworden. Und dann war die Reha vorbei und dann wurde ich zum Neurochirurgen überstellt. Und da ging es eigentlich darum, dass eine OP stattfinden sollte. Und der Neurochirurg sollte abklären, soll es eine große OP sein, wo die Bandscheiben bzw. die Wirbel, wo die Bandscheibe defekt ist, mit Platten überbrückt wird. Oder soll es so eine kleine OP sein, wo von der Bandscheibe, die defekt ist und in diesen Nervenkanal reindrückt, was weggeschnitten wird. Und vor dieser Zeit hatten wir in Klaurau, ich glaube im April, eine Heilungstage, wo ich Lobpreis gemacht habe, wo ich die Gemeinde unterstützt habe. Und da kam in Jahren seine Frau zu mir und hat gemeint, warum, ich habe ein Bild gehabt, der Herr schenkt dir so eine fette Bandscheibe. Und ich dachte so, okay, und habe so gedacht, Gott, wenn du mich jetzt heilst, was soll ich damit machen? Also ich habe schon geglaubt, dass Gott mich heilen will. Im Grunde genommen habe ich es mir auch gewünscht, aber so menschlich waren Gedanken da, wenn du mich jetzt heilst, was sage ich zu der Ärztin? Gehe ich wieder in meine Arbeit rein, wie sollen jetzt die nächste Zeit laufen? Also war ich dafür überhaupt nicht offen. Und das ging eine ganze Zeit. Im Juni dann hatte ich den neurochirurgischen Termin und er hat dann zu mir gesagt, Herr Dietsch, ich will noch nicht operieren, Sie sind noch nicht allzu alt. Die kleine OP könnte er machen, er weiß noch nicht, ob die was bringt, weil die Bandscheibe nachrutschen könnte und dann stehen wir in einem Vierteljahr wieder an demselben Punkt. Und es ist nicht günstig, da hinten so oft reinzuschneiden. Und hat zu mir gesagt, Hadic, wenn Sie die Schmerzen noch aushalten können, bis es schlimmer wird, dann versuchen Sie es auszuhalten. Und das war dann so mein Startschuss, zu sagen, okay, ich habe einen Grund, mich jetzt zusammenzureißen und noch so ein bisschen, also ich wurde menschlich bestätigt in meinem Nicht-Offensein für Heilung. Das war nicht gut. Im Juni habe ich dann eine Zeit gehabt, wo ich nachts aufgewacht bin. Da war es schon seit Tagen ziemlich schlimm. Ich bin nachts, also die Schmerzen wurden immer schlimmer, schon seit Tagen. Und dann kam eine Nacht, wo ich nachts 1:30, 2 wach geworden bin. Hatte so schlimme Schmerzen, dass ich nicht mehr aufstehen konnte. Hatte Schüttelfrost gekriegt und konnte also noch nicht mal mehr aufstehen. Also habe total gezittert und nach 10 Minuten, Viertelstunde war das dann einigermaßen vorbei, habe in der Zeit gebetet und konnte mich dann aufrichten und Gott gesucht und Gott sagt zu mir, hey, wie lange willst du die Schmerzen eigentlich noch aushalten? Ich habe dir Heilung versprochen. Wann willst du das eigentlich mal annehmen? Du musst nicht die ganze Zeit das aushalten. Dann habe ich da bestimmt eine Stunde lang mit Gott oder eine halbe Stunde lang mit Gott diskutiert und habe gesagt, aber wenn du jetzt heilst, dann muss ich wieder auf Arbeit, dann geht das wieder genauso weiter wie vorher und dann das und dies und jenes. Und Gott hat zu mir gesagt, du, wenn ich dich heilen will, dann bin ich auch hinterher gut zu dir und dann kläre ich auch das Arbeitstechnische. Ja? Bis ich mich dann breitschlagen lassen habe, sage ich jetzt mal, dass Gott heilen darf. Das ist nicht sofort passiert. Ja? Der Tag war sozusagen, der hat dann so halb, dreiviertel, zwei angefangen und die Schmerzen gingen ein Stück zurück an dem Morgen. Bin dann so meinen Tag gegangen und durfte dann erleben, wie Gott innerhalb von 3 Tagen wirklich den Schmerz weggenommen hat. Also ich war dann, das war glaube ich mein Dienstag oder Mittwoch, an dem Sonntag drauf war ich in Greiz bei einem lieben Bruder und war da schon total schmerzfrei. Ich habe Tage vorher, habe ich das erlebt, wie ich früh ohne Schmerzen aus dem Bett aufstehen konnte. Das war vorher immer eine echte Qual. Ich konnte mich nicht bücken und meine Socken anziehen. Das sieht dann total lustig aus und meine kleine Tochter, die hat immer total gefeiert, wenn ich versucht habe, mit 2 Fingern eine Socke über meinen Zeh früh zu ziehen. Für sie war das lustig, für mich war es schmerzhaft und es hat meistens 10 Minuten, 1/4 Stunde gedauert, bis ich dann schweißgebadet endlich angezogen war. Und ja, das hat Gott innerhalb von 3 Tagen geändert, hat Heilung reingebracht, hat mir auch durch seinen Heiligen Geist dann Zeugnis in mein Herz gelegt, dass ich geheilt bin. Und das ging 2, 3 Wochen lang richtig gut. Und dann kam der Feind so, das gebe ich noch kurz, ja? Okay. Kam der Feind rein und hat gemeint, also hat nichts gesagt, aber ich habe dann immer mal wieder so gespürt, dass so leichte Schmerzen wieder reinkamen. Das Kuriose war, die Schmerzen waren da, also man hat so Ausstrahlungsschmerzen im Bein dann durch die Nerven, die abgedrückt werden. Und das Kuriose war, beim normalen Bewegen waren die Schmerzen nicht da. Also ich konnte mich immer noch anziehen, ich konnte jede Nacht durchschlafen. Und ich habe am Anfang den Schmerzen geboten und durfte ganz oft erleben, wie die Schmerzen einfach gewichen sind. Wir sind dann sehr oft nach einer Stunde, nach 1,5 Stunden, manchmal nach einer halben Stunde wiedergekommen. Und ich war dann irgendwann so an dem Punkt zu sagen, so rein menschlich zu sagen, ich kann jetzt nicht den ganzen Tag mit der Hand auf meiner Hüfte durch die Kante rennen und gebieten. Also habe ich angefangen, es zu ignorieren, was total falsch war, weil dann habe ich den Schmerz wieder zugelassen und habe den nicht geboten zu weichen, weil sie kein Anrecht an diesem Körper mehr haben, weil da Gottes Heilung drin steckt. Und ja, das ging jetzt schon seit 2 Wochen so. Ich habe dann Jan und Mirjam damit ins Gebet genommen und habe gesagt, ja, hey, ich weiß nicht so richtig, wie ich damit umgehen soll. Also eigentlich wusste ich es schon, aber da war eine totale Unsicherheit drin. Und durfte jetzt erleben, heute früh oder heute den Tag über, habe ich mal so dran gedacht und habe gedacht, Mensch, da ist den ganzen Tag kein Schmerz drin gewesen. Ich war in meinem Garten, habe Unkraut gezupft und so und meistens sind da so leichte Ausstrahlungsschmerzen da. Und da war gar nichts und jetzt immer noch nicht und Gott sei dafür alle Ehre. Also er hat wirklich eine Bandscheibe, die total zerstört war, also die ist wirklich total zerstört und die untere Bandscheibe, also die letzte so, sagt man so, vom Steiß, die ist eine starke Vorwölbung, also kurz vorm Bandscheibenvorfall. Ja. Und ja, es gibt noch kein neues MRT-Bild, aber die Schmerzen sind weg und die Symptome, dass Beine taub werden, dass Füße taub werden, dass man sich an irgendwelche Stühlen hochziehen muss, sind auch weg. Ja, also preist den Herrn, da steckt wirklich Heilung drin.
Ja. Was hat Gott zu ihm gesagt? Heilung ist doch bereit für dich, nimm's doch einfach. Heilung ist doch bereit für dich. Glaubst du das auch, dass Heilung für dich bereit ist? Ihr Lieben, so oft können wir das nicht glauben, dass das da ist für uns. Ich will uns eine Geschichte erzählen von einem jungen Mann, den wir kennen im Alten Testament, dem es eine Zeit lang genauso ging, besser gesagt ganz vielen Menschen um ihn herum. Dem David, der damals noch kein König war, sondern ein junger Mann, ein Hirtenjunge, der die Schafe gehütet hat und der erlebt hat, dass Gott auf ihn zugekommen ist und gesagt hat, du wirst König von Israel werden. Dann hat dieser Prophet Samuel ihn gesalbt und der Heilige Geist ist auf ihn gekommen. Und ein Kapitel danach, im 1. Samuel 17, finden wir dann die Geschichte, wo David diesem unglaublichen Krieger begegnet, diesem Terminator des Alten Testaments, diesem Goliath. Ein Typ, der wahrscheinlich um die 3 Meter groß war, eine unglaubliche Kampfmaschine. Und er erlebte, wie dieses Volk um ihn herum unglaublich abgeschreckt war, eingeschüchtert war von diesem Goliath. Er erlebt das Volk, das sind vor allem seine Brüder und die Männer, die er so kannte, das Volk, das dort in Form von Soldaten dort stand. Und die Israeliten standen auf der einen Seite und die Philister auf der anderen Seite eines kleinen Tals. Sie erlebte, wie diese Leute sowas von gebannt und eingeschüchtert auf diesen Goliath guckten. Und er sagte, wenn ihr jemanden schickt, der mich besiegt, dann ist unser ganzes Volk euer Eigentum. Und dann habt ihr gewonnen, dann müsst ihr gar nicht kämpfen. Und er hat geprahlt und er hat gesagt, unser Gott ist der Größte. Und kommt, zeigt uns doch, ob da irgendjemand ist, der sich traut, mit mir zu kämpfen. Und der David, der junge Mann, vielleicht ein Hirtenjunge, wahrscheinlich ein Teenager in dem Alter, der hat einen Unterschied gemacht. Er war nicht eingeschüchtert, er war nicht voller Angst, wie die ganzen Leute, wie diese ganzen Krieger, die dort standen. Er hat sich nicht damit abgefunden, dass da einer ist, vor dem alle Angst hatten. Er hat einen Unterschied gemacht. Diese Leute hatten sich damit abgefunden, dass sie die Schwächeren waren, dass sie die Besiegten waren. Und ihr Lieben, geht es uns manchmal nicht genauso als Christen? Wie oft finden wir Christen uns völlig damit ab, mit den Situationen, in denen wir sind? Gott wird die Krankheit nicht wegnehmen in meinem Leben. Gott wird dies und das nicht wegnehmen, was da ist. Ich gehöre halt jetzt so in diese Situation und das wird sich nicht verändern in meinem Leben. Der Arzt hat recht, der sagt, dass diese Krankheit nicht geheilt werden kann. Wie oft glauben wir diese Lügen? Wie oft sind wir eingeschüchtert vom Feind und geben uns zufrieden mit dem, dass wir vor Krankheit kriechen wie vor so einem Riesen. Ja? Wie oft geben wir uns geschlagen und denken, wir wären die Opfer, anstatt dass wir auf der Seite des Siegers stehen. Stimmt das? Ist das so manchmal? Das ist ganz oft so, ihr Lieben. Und ich glaube, die Situation, in der Israel hier ist, die Leute um David herum, das schildert einen Großteil der Gemeinde. Ich sage jetzt nicht du oder ich, das musst du selber entscheiden, wo du stehst. Aber ich glaube, ein großer Teil der Gemeinde gibt sich so sehr zufrieden mit dem Status, in dem sie sich befindet. Und sie sagen, nein, der Herr tut irgendwann irgendwo erst, vielleicht in Afrika oder in Südamerika oder in Asien, aber hier und heute in meinem Leben, nein, bestimmt nicht. Ach, der Herr hat vielleicht die Krankheit dafür, dass ich sie tragen soll. Oder der Herr will bei anderen etwas tun, aber bei mir nicht. Wir finden uns so schnell ab und im Grunde sind wir eingeschüchtert vor dem Feind. Und wir stehen da wie diese Leute, wie diese Krieger vor dem Goliath und wir finden uns damit ab und wir denken, wir sind die Schwächeren und diese Riese, wir sind total eingeschüchtert vor ihm. Vielen Christen geht es so. Vielen geht es so, auch wenn wir nach Hause kommen, auch nach guten und gesalbten Gottesdiensten, dass wir wieder in unsere alten Lügen zurückkommen und denken, es müsste doch alles so sein. Nein, in meiner Situation wird sich so schnell nichts ändern. Wie oft finden wir uns damit ab? Schaut, David hat einen Unterschied gemacht. Er war mit Glauben und mit Mut erfüllt. Ich lese euch nachher mal noch die Verse vor, die er sagte, mit der er auf diesen Goliath zukam. Das ist wirklich der Hammer. David war nicht eingeschüchtert. Ja, er nahm das als eine Schande wahr, dass dieser Riese da war und Gottes Ehre beschmutzt wird. Und dass dieser Riese da ist und lästert über diesen Gott Israels. Und er sagt, das kann nicht sein, dass da einer steht. Und er sagt, unser Gott ist der Stärkere und der Gott Israels hat nichts dagegen auszurichten. Und dann kommt David auf den Schluss und sagt, ja, wenn sich hier keiner wehrt von diesen ganzen Kriegern und Männern Gottes, wer macht es dann? Ja, dann muss ich es machen. Dann muss ich da jetzt voran. Der Unerfahrenste, der Jüngste von allen, er sagt jetzt, ich muss jetzt voran in diese Situation, bevor es niemand tut, mach ich's. Und wir fragen uns, wie kommt David zu diesem Mut? Wie kommt er zu dieser Kühnheit? Nun, das Erste und Wichtigste ist vielleicht, was wir ein Kapitel vorher gelesen haben, er wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt. Der Heilige Geist ist auf ihn gekommen und die Salbung Gottes kam auf ihm und sie blieb auf ihm. In dieser Geschichte lesen wir das extra so formuliert. Ist der Heilige Geist auch in dir? Kann ich mal ein Zeichen sehen? Habt ihr auch den Heiligen Geist? Hast du auch dieses Potenzial, einen Unterschied zu machen? Amen. Eigentlich hast du das Potenzial. Und wir wollen mal dahin kommen, dass wir Schlüssel finden, wie kommen wir dorthin, das umzusetzen in unserem Alltag. Und das Zweite, was David hier erlebt, wovon er berichtet, das ist, dass er Erfahrung gemacht hat. Er hat gesagt, ich habe Löwen vor mir gehabt und ich habe Bären vor mir gehabt und ich habe diese Löwen und diese Bären besiegt. Und dann hat er so eine Gerade gezogen oder so eine Strecke, wie sagt man das mathematisch? Er hat so den Bären gesehen, und den Löwen und den Bären, und dann hat er diesen riesen Goliath gesehen, hat gesagt, ja, doch, also das gibt eine gerade Linie. Was bei dem ging, das ging auch bei dem und es geht auch bei diesem Goliath. Das ist überhaupt kein Problem, das kriege ich hin. Gott hat mir schon beim Löwen und beim Bären geholfen, das wird auch diesem unbeschnittenen Philister so gehen, so sagt er es. So, weil er Erfahrung mit Gott gemacht hat, weil er wusste, wie treu Gott ist. Und weil er sich daran erinnert hat und ermutigt hat, wer Gott eigentlich ist und wer er ist in seinem Leben, deswegen hat er Mut geschöpft und hat sich erinnert und hat gefunden, was Gott für ihn hatte und was der Weg Gottes mit ihm war. Die Frage ist doch, wie kommen wir zu dieser Kühnheit und zu diesem Mut im Glauben, die dieser David hat, und wie machen wir einen Unterschied von dem, was unsere Umgebung so hat und was vielleicht sogar manchmal auch in deiner Gemeinde so los ist. Ich weiß nicht, wie deine Gemeinde zu Hause aufgestellt ist. Vielleicht fragst du dich, oh Mann, bin ich da der Einzige, der Mut hat und Hoffnung hat, dass Gott einen Unterschied macht? Nun, ich glaube, der Heilige Geist ist in uns und deswegen können wir einen Unterschied machen. Das Problem ist, und das sah David bei seinen Leuten in Israel, wir müssen Buße tun, wir müssen umkehren. Wir müssen nämlich umkehren von Hoffnungslosigkeit. Wir müssen umkehren von einem kleinen Denken, was Gott nicht den Raum gibt, was ihm eigentlich zusteht. Wir müssen umkehren von einer Mentalität, die nur auf uns selber sieht, nur auf unsere Erfahrung, sprich auf unsere Negativerfahrung ohne Gott abstellt und was Gott eingrenzt. Wenn wir Buße hören, was Umkehr heißt, da denken wir oft, wir müssen umkehren von moralischen Sünden. Wir haben gelogen, wir haben was Falsches gesagt, wir haben vielleicht was geklaut, wir haben vielleicht einer Frau zu lange nachgeguckt, haben uns falsche Bilder angetan. Ja, das ist wichtig und richtig, dass wir Buße tun an dieser Stelle. Aber Buße heißt im Grunde Sinneswandlung, Sinneswandel. Wir müssen umkehren, wir müssen unser Denken ändern, unsere Gesinnung. Wir müssen umkehren zu Gott und auch zu seinen Möglichkeiten. Kann ich da einen Amen hören? Umkehren zu Gott und zu seinen Möglichkeiten. Schaut ihr Lieben, und das ist was uns wichtig sein soll. Heute am ersten Abend von dieser Konferenz. Diese Konferenz soll eine Bewegung hin zu Gott sein, eine Umkehr zu ihm und zu seinen Möglichkeiten. Er hat Möglichkeiten in deinem Leben, wie wir es beim David gegenüber Goliath sehen. Er hat Möglichkeiten und er kommt nicht zu spät und er ist stark in deinem Leben. Amen. Er ist stark in deinem Leben. Buße heißt, dass du falsches Denken änderst, dass du eine falsche Richtung umkehrst und dass du anfängst, Gott kennenzulernen und die Augen öffnest für seine Realität. Wir müssen die Augen öffnen, wem wir dienen. Sollte Gott sich damit abfinden mit der Situation, in der wir sind, oder haben wir uns manchmal damit abgefunden? Gott findet sich nicht damit ab. Er sagt in seinem Wort, was sein Wille ist. Er sagt, er lässt uns beten im Vater unser, der Wille Gottes geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Was ist der Wille Gottes? Was tat Jesus, wenn ein Kranker auf ihn zukam? Was macht er ihn? Er verschrieb ihm nicht eine Aspirin, er hat ihn geheilt. Er hat jeden geheilt, der auf ihn zukam und Heilung wollte. Jesus hat Gefangene freigesetzt, der hat Menschen zu Gott geführt. Heilung ist Gottes Wille, Befreiung ist Gottes Wille, Errettung ist Gottes Wille, Leben in Freiheit ist Gottes Wille, Leben im Überfluss ist Gottes Wille. Nimm das jetzt mal für dich. Leben in dieser Freude ist Gottes Wille. Das ist Gottes Wille für dich. Und finde dich mit nichts anderem ab. Bitte, finde dich mit nichts anderem ab. Das ist die Schablone, auf die wir gucken müssen. Wir müssen unser Leben nicht mit dem vergleichen, was unser Nachbar sagt, sondern wir müssen es vergleichen mit diesem Ideal und mit dem, was Gott im Himmel hat und mit dem, was er vorbereitet hat und was für uns da ist. Schaut ihr Lieben, das ist so wichtig, weil wenn wir uns nur vergleichen mit anderen und uns nicht in den Augen Gottes sehen, dann werden wir nicht dort ankommen, wo Gott für uns einen Weg hat. Wir müssen unser Denken und unsere Gesinnung erneuern und ändern und müssen glauben, was Gott uns zuspricht in Jesus. Was spricht dir Gott in Jesus zu? Nun, lies doch nach in seinem Wort. Glaub nicht das, was dein Verstand dir sagt. Glaub nicht das, was deine Erfahrung dir sagen. Glaub das, was das Wort Gottes dir sagt. Du bist geliebtes Kind Gottes. Wir haben es vorhin gesungen. Du bist Botschafter an Christi Stadt. Du bist ein Heiliger und kein Sünder. Du bist gerecht gesprochen und nicht ein elender Sünder, der sich von einem Misserfolg zum anderen schleppt, sondern wir sind Leute, die die Herrlichkeit Gottes schauen und wir werden verwandelt von einer Herrlichkeit in die andere, in sein Bild hinein. Das ist unsere Realität. Das ist das, was Gott für uns hat und was er in unserem Leben tun möchte. Und wenn du das anfängst zu glauben, wird sich in deinem Herzen etwas ändern. Und dafür müssen wir die Lügen enttarnen, die in unserem Leben da sind. Der Feind will uns immer festmachen, was unser Verstand uns sagt und was wir vor Augen sehen und was unsere menschlichen Erfahrungen und unsere menschlichen Begrenzungen uns sagen. Aber der Punkt ist, dass du durch den Geist Gottes dort hinein drüber schauen kannst. Du kannst mehr sehen, weil Gott dir den Blick für mehr öffnet. Ich möchte mal zwei Riesen nennen, vor denen wir so schnell eingeschüchtert sind. Das eine ist diese Riesenkrankheit in unserem Land. Wie viele Menschen gehen vor dem Riesenkrankheit in die Knie und sie sagen, nein, wenn die Ärzte etwas sagen oder wenn ich eine bestimmte Diagnose höre, dann ist das richtig so und dann muss ich das annehmen und dann bleibe ich dabei. Aber schau, was sagt denn die Bibel über Krankheit? Schau dir die Verheißung an für Krankheit. Schau dir an, wie Jesus geheilt hat und was er uns weitergegeben hat und dass er uns den Auftrag gegeben hat zu heilen. Es ist unser Job, ihr Lieben. Und ich hoffe, dass du ganz kraftvolle Impulse auf diesen Tagen empfängst, dass du den Mut bekommst, das zu erleben und das selber weiterzureichen. Amen. Schaut, der Wille Gottes ist, dass wir uns nicht vor Krankheit in die Knie begeben, sondern dass wir aufstehen und das Glaube in unserem Herzen entsteht durch diese Offenbarung, wer Gott ist und was er uns gibt und was die Größe dieses Erbes ist, was Gott uns gibt. So schnell finden wir uns, und das ist eine zweite Sache, finden uns ab mit Krankheit und mit Angst und mit Opferdenken. So schnell denken wir, wir wären die, die von den Umständen gesteuert sind. Wir wären die, die Angst haben müssten, die umhergetrieben werden durch unsere Umstände, anstatt dass wir sagen, nein, Gott setzt mich zu einem König und zu einem Priester. Ich bin der Kopf und ich bin nicht der Schwanz, sagt uns das Wort Gottes. Ich bin der, von dem Impulse ausgehen dürfen, der das Licht in dieser Welt ausbreitet. Scheißegal, was die Finsternis um dich herum tut. Licht ist immer stärker als die Finsternis. Hör ich dann Amen? Wenn du das Licht anmachst in einem Raum, dann wird es, ja, dann findet kein langer Kampf zwischen Licht und Dunkelheit statt und du fragst dich, wer wird wohl gewinnen? Die Lampe, ganz einfach. Das Licht wird immer stärker sein als die Finsternis. Wenn Licht da ist, muss die Finsternis weichen. Amen. Schaut, richtet euch darauf ein, richtet euren Blick darauf und lasst euch nichts anderes einreden. Ich will dir noch einen dritten Riesen sagen, vor dem wir so leicht unsere Knie beugen. Das ist der Riese Enttäuschung in unserem Leben. Du sagst, so oft habe ich schon gebetet für diese und für jene Krankheit. So oft habe ich schon gebetet für diesen und für jenen Menschen, für dies und für jene Situation. Und was ist passiert? Gar nichts. Soll ich was sagen? Habe ich alles auch hinter mir. Trotzdem predige ich heute hier. Habe ich alles hinter mir, alle Situationen, die du mir erzählen kannst, glaub mir es, die habe ich alles schon erlebt. Ich habe für so viele Hunderte von Kranken gebetet und scheinbar nichts ist passiert. Soll ich was sagen? Ich bin einfach dran geblieben. Ich habe einfach weitergemacht, als wäre nichts passiert. Weil ich weiß, dass Gottes Verheißungen trotzdem wahr sind. Ich sage das jetzt nicht, um mich groß rauszuheben. Ich sage das einfach, um dir deutlich zu machen, du sitzt im selben Boot mit vielen, vielen anderen Menschen. Und alle, die heute in starken Gaben der Heilung gehen, haben diese Erfahrung hinter sich. Glaub mir. Glaub mir. Alle haben gebetet und gefastet. Alle haben frustrierende Erfahrungen gemacht. So sieht es einfach aus oft. Aber der Punkt ist, dass du dich entscheiden musst irgendwann, was willst du glauben? Das, was das Wort Gottes sagt? Das, was die Realität Gottes ist? Das, was der Geist Gottes dir immer wieder bezeugt, wenn du dein Herz öffnest? Oder willst du das glauben, was deine Erfahrungen sind und irgendwann abschließen und sagen, gut Gott, ich habe es probiert, es klappt nicht. Dann kann es sein, dass du dort nicht ankommst und dass du die Verheißung nicht erfährst und dass du die Erfüllung dieser Verheißung nicht erlebst. Aber der Punkt ist, dass wir bei dieser Enttäuschung, dass wir eine Entscheidung treffen müssen. Ich fand es so stark, dass der Clemens heute von dieser Liebe Gottes gesprochen hat, die unsere Enttäuschungen wegschwemmt und die uns ganz neu wäscht und die uns ganz neu einkuschelt in diese Liebe Gottes und die uns ein Gefühl und ein Gespür dafür gibt, was Gott für uns hat. Schaut, lass deine Enttäuschung heute Abend hier oder lass sie in den nächsten Tagen hier, lass sie am besten vor diesem Kreuz, da ist eine Menge Platz. Lass sie da und bring sie Gott und lass diese Enttäuschung vor Gott los. So wie wir Menschen vergeben, müssen wir manchmal Enttäuschungen loslassen. Und wir müssen neu eine Entscheidung treffen zu sagen, Gott, ich will das erleben, was du hast für mich und ich will mich nicht einschüchtern lassen von diesem Riesen. Soll ich dir was sagen? Und wenn du anfängst, diesen Glauben zu entdecken in deinem Herzen, wenn das anfängt, Wurzeln zu schlagen, diese Offenbarung Gottes, wie er ist, dann fängst du an, dem Teufel in die Fresse zu treten. Willst du das? Willst du das? Wir wollen diesem Wochenende dem Teufel in die Fresse treten. Das ist ganz wichtig, weil zu Hause begegnet er dir wieder, verstehst du? Der ist schon zu Hause, aber soll ich was sagen? Jesus ist auch zu Hause. Und er ist viel stärker. Jesus ist auch zu Hause. Und der wird dir helfen in diesen Dingen. Aber du musst anfangen, diesen Riesen ins Auge zu schauen. Und du musst anfangen, mit diesem Mut und mit diesem Glauben, den auch David hatte, diesen Riesen zu begegnen. Schaut ihr Lieben, und ich habe so auf dem Herzen, dass wir diesen Lügen uns stellen, die wir so schnell glauben, und dass wir denen begegnen und dass wir denen etwas entgegenstellen heute Abend. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir da mal die Augen öffnen dafür und wenn wir sagen, Gott, was sind das denn für Lügen, die mich immer wieder einlullen, die mich immer wieder schwach machen und die immer wieder mir dasselbe einreden und ich dort nicht vorankomme und mich immer wieder reinreißen lasse. Schaut, du musst lernen, den Wahrheiten Gottes zu glauben. Du musst lernen, die Verheißung Gottes anzunehmen. Du musst lernen, dass dein Glaube stark wird. Und du musst lernen, dafür eine Kultur zu bauen in deinem Leben. Menschen, die dich ermutigen, Zeugnisse, die dich ermutigen, Wort Gottes, was du aufsaugst. Dinge, wo du anfängst, dich zu trainieren und Schritte zu gehen und weiterzugehen und weiterzugehen. Und du musst lernen, stark zu werden, um dem Teufel in die Fresse zu treten. Es ist möglich in deinem Leben. Es ist möglich. Und Gott hilft uns so sehr mit seiner Gegenwart. Er hilft uns so sehr bei diesem Weg. Und das ist etwas so Wunderschönes. Hört euch mal diese Verse an, die David hier bringt. Und hört mal diese Kühnheit, die aus seinen Worten sprechen. Jetzt zum Schluss von dieser Botschaft. 1. Samuel 17, Vers 32 und dann bis Vers 47, den einen oder anderen Vers. David kommt da an, Tini, vor den anderen Kriegern in Israel. Niemand soll den Mut wegen dieses Philisters sinken lassen, sagte David zu Saul. Dein Diener wird hingehen und mit ihm kämpfen. Und dann beschreibt er das, warum er das tun kann. Und dann sagt er, so hat dein Diener Löwen und Bären erschlagen und diesem unbeschnittenen Philistern soll es genauso ergehen wie einen von ihnen. Denn er hat das Kriegsheer des lebendigen Gottes verhöhnt. Und Jahwe, fuhr David fort, der mich aus den Klauen des Löwen und Bären errettet hat, wird mich auch aus der Hand dieses Philisters erretten. Und als dann der Goliath auf ihn zukommt und ihn gerade mit seinem Schwert attackieren will, sagt David, du kommst zu mir mit Kurzschwert, Spieß und Langschwert. Ich aber komme zu dir im Namen Jahwes, des Allmächtigen, des Gottes, der kampfbereiten Heere Israels, den du verhöhnt hast. Jahwe wird dich heute in meine Hand geben. Ich werde dich erschlagen und dir den Kopf abhauen. Und die Leiche des Philistersheers werde ich heute noch den Vögeln und den wilden Tieren zum Fraß vorwerfen. Sind die Kinder eigentlich noch da? Naja, gut. Die ganze Welt soll erkennen, dass Israel einen Gott hat. Und diese ganze Menge hier soll sehen, dass Jahwe weder Schwert noch Spieß braucht, um sein Volk zu retten. Denn Jahwe bestimmt den Kampf und er wird euch heute in meine Hände geben. So tritt David auf, als er diesem Riesen begegnet. Mit diesem Mut und mit dieser Kühnheit tritt er gegen diesen Philister auf. Ihr Lieben, aber schaut, Begeisterung wird uns an dieser Stelle nicht weiterhelfen. Wir können nicht die Begeisterung von dieser Konferenz nehmen und können uns in den Montag, Dienstag und Mittwoch schleppen und versuchen dann unseren Riesen entgegenzustehen. Nein, es muss Fundament haben in deinem Leben. Schau, und deswegen musst du empfangen von Gott und musst seine Gegenwart nehmen und brauchst diese Offenbarung, die Glauben produziert in deinem Herzen. Und das bitte ich dich heute Abend. Und dass du anfängst zu nehmen, das, was jetzt schon da ist und was jetzt Gott schon gegeben hat. Und dass du anfängst, diese Lügen Gottes zu konfrontieren. Und dass du anfängst, das mit dieser Wahrheit Gottes zu konfrontieren. Amen. Ihr Lieben, lasst uns nochmal aufstehen. Und vielleicht wäre es gut, wenn das Segnungsteam sich bereit macht. Und wir wollen mal schauen, was Gott jetzt einfach schenken will. Komm, Heiliger Geist, und tust du dein Werk. Vater, ich habe geredet aus einem vollen Herzen und ich habe geredet aus einem Mut, den du mir gegeben hast. Und jetzt bete ich, dass du deine Dinge tust unter uns. Ich bete, dass du uns führst durch deine Gegenwart und dass du uns Mut und dass du uns Führung gibst, Jesus, wie wir diese Lügen des Teufels erkennen und wie wir sie ausschalten und wie wir diese Lügen konfrontieren mit deinen Wahrheiten, Jesus. Ich bete, dass du uns deine Wahrheiten offenbarst und groß machst und zeigst und dass es uns nicht schwer sein wird, diese Lügen des Teufels zu enttarnen. Danke, Jesus, dass du Gutes hast für uns. Du hast Sieg, du hast Fülle, du hast neues Leben, du hast Leichtigkeit, du hast Heilung, du hast Befreiung, du hast Errettung. Danke, Jesus. Und dein Wille, Jesus, dein Wille soll geschehen. Dein Wille, Gott, Vater, soll geschehen wie im Himmel, so hier auch auf Erden.